Immer wenn man gegen den Strom schwimmt, hat man mehr Gegner als Freunde. Das ist halt so.
Herzlich willkommen auf Sky Sport Austria, herzlich willkommen im Waggon 28 vom ältesten Riesenrad der Welt. Heute haben wir einen Mann zu Gast, der seine Karriere mit zweimal olympischen Gold veredelt hat, zuletzt bei den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina. Es freut mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Benjamin Kall.
Hallo.
Benjamin, zurück in Österreich, in diesem Fall jetzt zurück in Wien. Wie geht's Ihnen nach den Olympischen Winterspielen?
Ich muss ganz sagen, ich bin ein bisschen groggy. Es ist so... Es war sehr viel los. Also am 8. war ja der Bewerb und ab 9. ist es losgegangen mit Empfängen, mit Presseterminen und so weiter. Und dann musst du nur mein Training, habe ich noch reinstopfen müssen irgendwie. Und weil wir haben noch 7 Weltcups jetzt. Also wir haben nicht, unsere Saison ist nicht vorbei. Bei uns geht es noch richtig um was. Gesamtweltcup steht noch an, Kugel im Riesentalauf-Weltcup, wo ich überall noch vorne dabei bin und mitmische. Also der Fokus war ja schon eigentlich gleich noch ein Rennen wieder auf dem Weltcup bei mir.
Das heißt, gehen wir gleich dorthin. Was ist das Ziel noch für diese Saison?
Ja, ich bin im Gesamtweltcup Dritter, mit wenig Abstand eigentlich zum Führenden. Und im Riesentorlauf-Weltcup führe ich die Liste an, gemeinsam mit dem Roland Fischnaller. Und das war noch so schön, in meiner letzten Saison Olympiasieger zu sein und dann noch vielleicht der Gesamtweltcup-Sieger, nur die große Kugel nach Hause zu bringen. Das war natürlich ein Traum, auch wenn es super schwierig wird noch. Aber schauen wir mal, wie motiviert jetzt die Italiener sind oder ob sie gebrochen sind nach der Olympiaschlappe.
Wäre auf jeden Fall die perfekte Saison für Sie. Wir werden heute noch viel über Ihre Erfolge sprechen, unter anderem auch über die Goldmedaillen. Aber in unserer Sendung beginne ich immer ganz gern damit zu fragen, woher die Begeisterung für den Sport kommt, in dem man erfolgreich ist, den man ausübt. Wie war das bei Ihnen? Woher kommt die Begeisterung für Snowboarden?
Ich glaube, die kommt ganz tief von mir selbst, von mir drinnen. Meine Mama ist eine super Sportlerin und extrem sportlich im Hobbybereich. Und ich kann mich erinnern, ich war als Kind einfach jedes Wochenende irgendwo wandern. Meistens zweitägig auf einer Hüttenübernachtung und so weiter. Und ja, dadurch kommt einfach die Leidenschaft, draußen zu sein, sich zu bewegen. Ich brauche das auch irgendwo. Und für den Winter, der Winter taugt mir auch. Mir taugt, wenn es richtig der Schnee knirscht, es kalt ist, Sonnenschein, das ist einfach eines der schönsten Gefühle, die man haben kann oder ich haben kann.
Und war dann klar, dass Snowboarden die Sportart ist, in der Sie auch Talent haben und in der Sie sich auch wohlfühlen? Ist das relativ schnell gekommen, dieses Gefühl?
Ich muss sagen, ich war nie der Talentierteste, das muss man sagen. Also es hat 100 gegen 1 Stimmen, dass ich es nicht schaffe. Und ich habe aber selber immer an mich geglaubt. Ich habe der Mama mal erzählt, als junger Bub, ich wäre mal einen Autosponsor haben und die Mama hat gesagt, ja, boah, und dann träum weiter und so. Und obwohl meine Mama immer an mich geglaubt hat und so, aber bei so manchen Sachen hat sie dann doch so das nicht ganz geglaubt. Und ich habe mir als 10-Jähriger schon meine Ziele gesetzt. Bin das erste Jahr Snowboard gefahren und habe mir auf einen Zettel geschrieben, ich will der schnellste Snowboarder der Welt werden und Olympiasieger und Weltmeister. Und seither verfolge ich diese Ziele. Oder habe es verfolgt.
Das ist wahnsinnig spannend. Ich habe mich viel mit Ihnen auseinandergesetzt vor diesem Interview und das war eine Sache, die bei Ihnen total rausgekommen ist, dieses Visualisieren, dieses mentale Ziele setzen. Woher kommt das mit 10 Jahren, dass man sich sowas schon aufschreibt?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Das war natural born. Meine Ziele zu manifestieren, darüber nachzudenken und schauen, den Weg dorthin zu finden, war für mich ganz natürlich.
Wenn man sich Ihre Karriere anschaut, dann stehen da einige großartige Dinge drauf. 23 Weltcup-Siege insgesamt, 5-mal WM-Gold, über die olympischen Medaillen sprechen wir nachher noch. Was ist Ihr Antrieb?
Gut, die größte Kraft, die der Mensch besitzt, ist die eigene Motivation. Und die Motivation kommt durch große Ziele. Und ich habe mir immer riesengroße Ziele gesetzt. Wenn ich als 10-jähriger Olympiasieger werden will, dann ist das halt ein Ziel, auf das ich dann in Wirklichkeit 25 Jahre hingearbeitet habe. Also das ist nicht, was man sich heute wünscht und morgen bekommt, sondern das ist ein Ziel mit Up and Downs, mit schweren Zeiten, mit erfolgreichen Zeiten, aber es ist ein langer, langer Weg und man darf halt nie abkommen.
Und auf diesem Weg, was würden Sie sagen, waren die wichtigsten Schritte, die Sie gesetzt haben, dass Sie jetzt am Ende hier stehen und 2-mal Olympia Gold geholt haben?
Naja, ich habe immer an mich geglaubt, auch in schweren Zeiten. Ich weiß nur,
haben immer alle an sie geglaubt?
Je besser ich geworden bin natürlich, desto mehr haben an mich geglaubt. Aber so am Anfang meiner Karriere haben eigentlich weniger an mich geglaubt, als an mich geglaubt haben. Und da hat es eigentlich zwei Leute gegeben, die wirklich an mich geglaubt haben. Das war eben der Erik Wöll, mein Mentor, und die Mama. Der Rest hat so, na, der kann technisch das nicht und das, wegen dem wäre das nicht schaffen und wegen dem wäre das nicht schaffen und wegen dem. Aber ich habe jede Hürde genommen, jeden Stein aus dem Weg geräumt. Und ich bin halt einfach extrem ehrgeizig und ich bin beharrlich und fokussiert. Und ich glaube, dass man fast jedes Ziel erreichen kann, wenn man diese Eigenschaften besitzt.
Ist es bei Ihnen dann sowas, dass Sie gern auch anderen beweisen, die nicht an Sie geglaubt haben, dass Sie es können?
Das war mein größter Treiber auf der Bahn.
Also schon, weil das wäre jetzt, ich habe ja über den Antritt gefragt. Mhm. Und wie ich mich mit Ihnen auseinandergesetzt habe, habe ich schon das ein oder andere Mal das Gefühl gehabt, dass Sie ein Mensch sind, der auch anderen beweisen will, ich kann das.
Und also das Schönste, den größten Gefallen, den man jemals, das ist auch heute noch so, das habe ich gar nie verloren, den man wer tun kann, ist zu mir zu sagen, dass ich was nicht kann. Das ist wirklich ein Geschenk.
Ihr Weg zu den olympischen Goldmedaillen, der war nicht geradlinig, auch wenn Sie es visualisiert haben, weil Ihre erste olympische Medaille war ja 2010 in Vancouver, 2014 Bronze in Sochi. Und dann habe ich gelesen, dass Sie kurz vor den Spielen in Peking eigentlich schon aufgegeben hatten, dass Sie jemals wieder Gold holen werden. Ist das richtig?
Ich bin aus eigener Schuld 2010 nicht Olympiasieger geworden. Ich war dort voller Favorit. Ich habe jeden Hit dort vom Achtelfinale bis ins Finale auf beeindruckende Weise gewonnen. Ich war da immer weit voraus vom Gegner. Und nur diesen einen Lauf, da habe ich einen Fehler drin gehabt und habe das verkackt, weil mir einfach meine Emotionen damals übermannt haben. Ich habe, wie ich gewusst habe, ich gehe ins große Finale, das heißt, es geht um Platz 1 und 2. Das heißt, da weiß man, du hast fixe Medaille, egal was du tust jetzt, du hast fixe Olympiamedaille. Und das war mit Mitte 20 und da haben mich einfach meine Gefühle übermannt. Und ja, dann bin ich in Sochi, habe ich es noch einmal probiert. Da war aber eine sehr, sehr schlechte Saison. Also 2014 war ich auch im Weltcup, da war ich irgendwo und bin dann sensationellerweise, habe ich dann unerwarteterweise eine Medaille geholt bei den Olympischen Spielen, muss man so sagen. Und danach habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich mir gedacht habe, wie wichtig ist es für mich, Olympiasieger zu werden? Wie verändert es mich als Mensch? Wie verändert es mein Leben? Und ich habe damals keine Ahnung gehabt davon und habe mir gedacht, das ist nicht so wichtig mehr für mich und für meine Karriere. Mhm. Und habe es dann ein bisschen aus den Augen verloren. Bin dann in Pyeongchang, war das nicht so unbedingt mein Ziel. Das war ja auch sehr holprig nach Pyeongchang. Da war ich vorher verletzt, bin kein einziges Weltcuprennen gefahren. Und dann habe ich mir im Herbst noch mein Autogold verliert, weil ich mir gedacht habe, es geht nicht, keiner redet von dem Olympiasieg, sondern jeder redet von diesem Gold und der Goldmedaille. Und dann habe ich mir mein Auto so richtig, richtig kitschig Gold verliert. Und das steht vor der Haustüre, das sehe ich 30 Mal am Tag, mit dem fahre ich viel. Und das war einfach jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, habe ich an Olympia gedacht und insgeheim wieder visualisiert. Also das war dann ein Automatismus, der da begonnen hat und ja, und so Sachen. Das waren alles so kleine Bausteinchen, kleine Puzzleteile, die dann ineinander gehüpft sind.
Und was verändert sich jetzt mit einer Goldmedaille, mit einer olympischen Goldmedaille?
Ich muss ehrlich sagen, wie ich da 2022 in Peking über die Ziellinie gefahren bin, das war also mein emotionalster, ich habe zwar zwei Kinder und so, aber das muss ich sagen, war mein emotionalster Augenblick, den ich in meinem Leben gehabt habe.
Emotionalste Kinder?
Ja, das Kinder bringen auch gleichzeitig viel Verantwortung mit sich und Aufgaben und man weiß, das Leben verändert sich. Ein bisschen Ängste will ich nicht sagen, aber schon Riesenverantwortung. Und bei der Goldmedaille war es einfach nur ein Release, eine Freude. Und mir ist da meine ganze Karriere wie ein Film vor die Augen gelaufen. Und man hat es eh gesehen, ich habe dann zum Weinen begonnen und nicht mehr aufgehört. Ich habe jedes Interview fast nicht reden können. Und das war schon sehr, sehr emotional. Und dass die zweite Goldmedaille jetzt da in Livigno, dass die so wichtig ist, das habe ich nicht so am Schirm gehabt. Dass mit der erst zur Legende macht, dass die nochmal das untermauert, was ich mein ganzes Leben gemacht habe, dass die Leute das irgendwie gebraucht haben, um überzeugt zu sein, dass meine Karriere so ist, wie sie ist, das habe ich nicht am Schirm gehabt.
Sind Sie zufrieden? Weil das ist ja eigentlich die größte Frage, die man sich stellen muss, oder? Ob man selbst zufrieden ist, ob man selbst genug hat. Sind Sie genügsam? Sind zweimal Gold genug?
Zufriedenheit ist der größte Gegner des Sportlers. Weil wenn du zufrieden bist, dann wirst du weich, dann bist du nicht so fokussiert, dann bist du weniger motiviert, weil du hast ja schon alles. Was brauchst du nun? Nichts mehr. Darum sage ich immer, Niederlage macht die schneller und ein Sieg macht die weicher. Das ist so, deswegen war ich ja ganz glücklich, dass ich noch ein paar mehr an einem Deckel gekriegt habe jetzt da vor den Olympischen Spielen. Weil ich mir gedacht habe, das macht mich jetzt richtig heiß und ärgert mich. Und das ist gut, wenn ich verärgert bin, macht mich immer schnell.
Ist die zweite Goldmedaille weniger besonders als die erste?
Mit jeder Wiederholung wird es ein bisschen weniger emotional. Das hat man gut ich bin ja fünffacher Weltmeister und da bin ich zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften bin ich schon so weit, dass obwohl nächstes Jahr Heimweltmeisterschaften sind, es für mich null Emotionen auslöst, wenn ich mir denke, ich hole dort nochmal WM-Gold und werde dort nochmal Weltmeister. Das ist einfach für mich abgehakt und das war der Grund, warum ich letztes Jahr extreme Motivationsprobleme gehabt habe. Letztes Jahr war ja WM. Und ich habe mich da einfach, das ist nichts Besonderes für mich mehr. Das sind einfach die Emotionen verloren gegangen über den Weg.
Aber wie konnten Sie sich dann für Olympia so motivieren nochmal?
Ja, weil Olympia einfach das Größte ist, was ein Sportler erreichen kann. Und ich habe im Sommer darüber nachgedacht und dann habe ich so vom engeren Umfeld die Leute gesagt, na komm Benji, jetzt wärst du noch einmal Olympiasieger. Und das hat mich ein bisschen geärgert, eben weil man gedacht habe, ihr habt, glaube ich, das Märchen nicht mitgekriegt, was 2022 abgelaufen ist, was das für eine Heldenstory war für mich selbst. Und habe aber dann darüber nachdenken angefangen und habe mir dann gedacht, nein, das ist schon was sehr Besonderes. Ein Tag in 4 Jahren, muss man sich vorstellen. Wir haben ja nur einen Bewerb bei den Olympischen Spielen und einen Tag in 4 Jahren.
Die sind 6-mal am Start gestanden bei Olympischen Spielen, glaube ich, genau. Und haben 4 Medaillen geholt.
Genau. Also das ist schon wirklich und ich glaube, das konnte man alle 4 Jahre wiederholen. Also wenn ich nur das machen müsste, alle 4 Jahre, dann konnte ich mich, glaube ich, mein Leben lang dafür motivieren.
Eine Sache, die medial total durch jede Zeitung, durch jeden Fernseher gelaufen ist, war ja Jubel. Sie sind jetzt schon 100.000 Mal darauf angesprochen worden. War ein Tribut an Hermann Mayer. 2001, glaube ich, hat er diesen Jubel auch gemacht. Hat er Sie danach schon angerufen?
Oder sich gemeldet? Wir haben kurz WhatsApp geschrieben. Er hat mir gratuliert und gemeint, dass es was Besonderes ist, an 2 verschiedenen Olympischen Spielen Gold zu holen. Und hat mir gratuliert. Das war schon genug.
Und der Jubel war geplant?
Also ich wollte das schon 26 oder 25 Jahre machen, diesen Jubel. Und dass ich ihn wirklich mache, das war ganz kurzfristig. Ich bin im Halbfinale gestanden von Livigno und habe mir gedacht, wenn ich jetzt gewinne, wenn ich es jetzt noch 2-mal schaffe, schneller zu sein wie mein Gegner, dann reiße ich mir die Wäsche vom Leib.
Wie war die Resonanz danach?
Du, da gibt es Leute, die sagen, alles cool, aber du hast jetzt zieh dich bitte wieder an und so weiter. Also diese Kommentare gibt es immer. Aber ich habe das ganz ehrlich für keinen einzigen Menschen gemacht, außer für mich.
Und vielleicht für Hermann.
Ja, für Hermann auch nicht. Aber das war mein Held in meiner Jugend. Das kann man so sagen. Der einzige Held in meiner Jugend. Und ja, war schon schön. Also man kann sich, glaube ich, kaum vorstellen, wie viel Spaß mir das selbst bereitet hat.
Was braucht es, um in diesem Alter noch an der Spitze zu sein, so fit zu sein, so lange sich an der Spitze zu halten, das sind 2 Jahrzehnte, das ist unglaublich.
Naja, es braucht immer wieder neue Ziele, neue Motivation, auch Rückschläge. Ich habe eine richtig, richtig bescheidene Saison hinter mir. Vor allem so 13, 14, war richtig schwierig. Aber ja, das habe ich jetzt gerade geschrieben, den Paul Werwenjak, der ein sehr guter Freund von mir ist, der Olympia-Premiere gefeiert hat jetzt beim Skibergsteigen und keine Medaille geholt hat, obwohl sie eigentlich damit gerechnet haben. Und ich habe ihm geschrieben, dass das zum Sportler-Dasein Schmerz dazugehört und das stärkt nur den Charakter und macht uns besser.
Ich habe das Gefühl, dass Sie auch sehr sorgfältig damit umgehen, mit wem Sie Ihre Zeit verbringen. Sehe ich das richtig? Also, dass Sie jetzt nicht unbedingt jeden gerne
sich lesen? Haben. Oder?
Nö, das wäre jetzt schon mein Gefühl von dem, was ich sehe und höre.
Ich bin nämlich da fast extrem in der Hinsicht. Also, mein Umfeld ist sehr, sehr wohl bedacht und ausgewählt. Und mit Leuten, die mir nicht zum Gesicht stehen, oder die negative Energie haben oder die irgendwas haben, wo ich mir denke, es ist nicht gut, mit denen Zeit zu verbringen. Die schließe ich entweder, wenn es geht, komplett aus meinem Leben oder ich verbringe so wenig Zeit wie möglich mit ihnen.
Ja, Sie wirken wie ein Mensch, der einfach sehr genau weiß, was er will. Und Sie haben einen Zimmerkollegen, Arvid Auner. Mhm. Und ich habe eine kleine Überraschung mitgebracht von ihm, weil ich glaube, sie zwei verstehen sich sehr gut. Und deshalb schauen wir da jetzt kurz rein.
Hi Brucci, ja, wie es der Zufall so will, ich bin jetzt da. Ich würde nochmal sagen, dir als Zimmerbuddy zu haben, ist einfach eine richtige Gabe und ein richtiges Geschenk. Weil du kannst nicht nur gut zuhören, du gibst da sehr viel. Und ich glaube, wenn man dir das Gehör schenkt und dir zuhört und dich verstehen will, dann gehst du auf und dann kannst du einfach wie ein Wasserfall von deinem Leben erzählen und man kann einfach nur von dir lernen, wie ich es von Tag 1 schon gemacht habe. Und mittlerweile ist es auch schön, dass wir zusammen so eine gute Beziehung haben, dass man voneinander lernen kann, miteinander lachen kann. Und ja, alles Liebe dir.
Und eins war ihm noch sehr wichtig.
Und jetzt ist 10, jetzt ist Schlafenszeit. Licht aus.
Also um 10 wird schlafen gegangen offensichtlich.
Um Punkt 10 ist Licht aus, fertig. Da fährt die Eisenbahn drüber.
Wie wichtig ist es für Sie, dass Sie einen Zimmerkollegen haben oder generell jetzt im Weltcup, generell in diesem Zirkus, Menschen zu haben, mit denen man sich wirklich gut versteht, denen man auch vertrauen kann?
Extrem wichtig, weil du verbringst so viel Zeit mit diesen Menschen. Einen Freund zu haben wie den Arvid ist für mich heuer zum Beispiel, für die heurige Saison, wo ich letztes Jahr so Motivationsprobleme gehabt habe, ist eines der größten Geschenke und eine tolle Zeit, einfach eine Quality Time, wie man so schön auf Neudeutsch sagt.
Und er sagt auch, wenn man ihnen Gehör schenkt und wenn man versucht, sie zu verstehen, dann erzählen sie wie ein Wasserfall übers Leben. Ist Ihnen das wichtig, dass Sie das Gefühl haben, dass Menschen versuchen, sie zu verstehen?
Das ist mir extrem wichtig, weil mir in meiner Karriere und in meinem Leben eigentlich aufgefallen ist, dass dir sehr wenig Leute die Chance geben, die richtig kennenzulernen. Also so tiefgründig kennenzulernen. Die kratzen alle nur an der Oberfläche und wenn einer das nicht passt, dann bist du entweder ein guter oder schlechter Mensch für sie. Und in meinem Fall ist es eher so, dass man meine dicke Haut erst einmal abschälen muss, bevor man den richtigen Menschen kennenlernt. Und die Chance kriegt man nicht von so vielen Menschen im Leben.
Ist Ihnen das wichtig, dass Sie als Mensch so bleiben, wie Sie sind? Weil so wie Sie sprechen und so wie Sie reden, Sie wirken nicht so, als würden Sie sich verstellen.
Nein, ich will mich auch nicht. Also das war das Letzte. Das ich will ehrlich sein und ich will Ecken und Kanten haben. Ich glaube, ich polarisiere nicht absichtlich, aber ich habe einfach starke Meinungen zu gewissen Dingen und die kommuniziere ich auch. Und das Schöne daran ist, dass sie die Menschen dann von selbst finden. Und die Leute, die dann die gleiche Meinung haben oder gleich stark sind oder sie gleich starke Menschen dann finden. Und das sind auch die Menschen, die ich gerne in meinem Umfeld habe.
War das so der wichtigste Tipp in Ihrer Karriere, würden Sie sagen, den Sie sich jetzt geben würden, wenn Sie Ihr jüngeres Ich noch einmal vor sich stehen hätten? Nicht auf links und rechts hören und einfach den Weg gehen, den man gehen möchte?
Ich hätte mich, wenn ich im Nachhinein, hätte es mir weniger zu Herzen nehmen sollen, wenn nicht jeder von mir Freund sein wollte. Und einfach das zu wissen, dass man die richtigen Freunde findet, indem man so ist, wie man ist, dass sie das dann irgendwann von selber findet, das hätte mir damals viel geholfen. Ja.
Es ist total interessant bei Ihnen, weil Sie auf der einen Seite sehr harte Schale haben und ja nach außen auch sehr hart wirken. Aber es ist Ihnen schon wichtig, was andere Menschen von Ihnen halten, oder?
Nur meine besten Freunde und meine Familie.
War das immer schon so? Oder war das früher schwieriger für Sie, damit umzugehen, wenn Menschen Sie nicht akzeptiert haben oder auch nicht an Sie geglaubt haben?
Ich habe das gelernt auf die härteste Art und Weise. Ich war in jeder Schule, in der ich war ich Außenseiter.
Warum?
Ja, weil ich einfach...
Sie wirken nicht wie der typische Außenseiter, deshalb frage ich jetzt so blöd nach.
Ja, jetzt will jeder mit mir Freund sein, das ist auch klar, in dem Zustand jetzt. Aber damals als Kind, ich war einfach, weiß ich nicht, das hat damit angefangen, dass ich immer der Liebling der Lehrer war, weil ich einfach so ehrgeizig war. Ich war nie der beste Schüler, aber ich habe mich einfach reingehängt und habe halt 2 Wochen für Schularbeit gelernt und war halt dann gut. Und ich kann da ganz ehrlich nicht genau sagen, warum das so war, aber ich war als Typ anscheinend anders wie die meisten. Und immer wenn man gegen einen Strom schwimmt, hat man mehr Gegner als Freunde, das ist halt so.
Ich möchte eine Sache ansprechen, die im Juni 2021 passiert ist. Der Autounfall, an dem Sie beteiligt waren, wo ein Mann ums Leben gekommen ist. Sie sind aufgrund von Aquaplaning in den Gegenverkehr geraten. Das ist natürlich ein unfassbarer Schicksalsschlag, wenn durch so eine Sache dann auch jemand anderes stirbt. Wie hat diese Geschichte Ihren Blick aufs Leben verändert?
Ich bin jetzt nicht überglücklich, dass wir diese Geschichte aufwärmen, weil das war einfach ein Schicksalstag. Ja? Und alle Hater da draußen, die sagen, ich habe es nicht verdient, Fahnenträger zu sein für Österreich, weil ich einen Menschen am Gewissen habe. Die sollten einmal ganz genau die Geschichte und die Verhältnisse und die Umstände, wie das passiert ist, recherchieren und dann ganz schnell ganz ruhig werden. Weil dieser Tag war einfach schicksalhaft. Ich bin da reingefahren in diese Lawinenverbauung und vor der Lawinenverbauung war es feucht, die Straße feucht. Keine Anzeichen von Aquaplaning oder sonst was. Und nach der Lawinenverbauung hat es 10 cm Hagel auf der Straße gehabt. Und man hat das auch nicht gesehen, weil es so gespiegelt hat beim Rausfahren aus der Lawinenverbauung. Und ja, dann war es für mich unmöglich, mein Auto zu steuern. Und ich sehe mich ganz ehrlich nicht als Mörder. Das muss ich sagen. Das hat so sein sollen. Es gibt einfach Schicksalstage. Und ich habe so ein Riesenglück, weil diese Familie ist vom Opfer ist die liebste Familie, die immer das gibt. Die haben mir das verziehen und wir haben Kontakt und das ist wirklich, kann ich nur Danke sagen.
Der Grund, warum ich die Geschichte anspreche, ist auch nicht, weil ich sie darauf reduzieren möchte, genauso nicht wie auf die Medaille, sondern weil das so Momente sind, die ein Leben prägen, wo man viel daraus lernt wahrscheinlich auch, oder? Zwischenmenschlich dann vielleicht auch mit der Familie.
Ich habe dann den Kontakt gesucht mit der Familie und das war schon eines der härtesten Tage meines Lebens, muss ich sagen, weil das, nichtsdestotrotz hat man der Familie einen Menschen weggenommen und dass mir die so aufgenommen hat, war ein Geschenk. Ja.
Familie ist ein Stichwort, das Ihnen generell, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Sie haben eine Frau und 2 Kinder. Was bedeutet Familie für Sie?
Hard work.
Zumindest sind Sie ehrlich. Also, jeder, der das nicht sagen würde, wird auch lügen, glaube ich.
Wir haben gerade ein Motto, meine Frau und ich, oder meine Frau hat eigentlich das Motto so jetzt ins Leben gerufen, man erntet, was man sät. Weil sie ist jetzt Psychotherapeutin und hat da so das jetzt angewendet in ihrer bei ihren Patienten. Und das ist, glaube ich, so der beste Spruch, was mir zur Familie einfällt. Das ist harte Arbeit, aber es ist mittlerweile, meine Töchter sind jetzt 13 und 7 und es ist so viel mehr Geschenk als wie Arbeit mittlerweile, dass es einfach nur eine Bereicherung ist fürs Leben und ich glaube auch der Sinn des Lebens.
Jetzt ist es so, dass Sie in Ihrer Sportart alles erreicht haben, was man erreichen kann. Lässt da irgendwann die Motivation nach, sich noch weiter Ziele zu setzen? Also ist für Sie klar, dass Sie nach dieser Saison aufhören möchten?
Es ist für mich schon lange an der Zeit aufzuhören. Und ich habe jetzt ein paar Jahre gebraucht, mich dorthin zu arbeiten, dass ich das auch mental, dass es mental für mich keine Rolle spielt, dass ich finanziell mir keine Sorgen machen brauche. Viele Faktoren, weil man muss sagen, seit ich 10 bin, lebe ich dieses Leben und irgendwann muss ich dieses Leben verändern. Das ist so. Das ist die andere Seite des Erfolges. Aber jetzt bin ich an einem Punkt meiner Karriere, wo das ein sehr schönes Gefühl ist. Und ich arbeite akribisch gerade an meiner Radkarriere, weil ich möchte unbedingt, wenn ich das mache, ein professionelles Umfeld haben. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich ab 23. März Radprofi.
Genau so ist es. Es geht nämlich um Cyclocross, ist das richtig?
Ja.
Also nehmen Sie uns da noch ganz kurz mit. Woher kam die Idee? Ich meine, dass Sie gerne Radfahren, haben wir ja schon gehört, aber das ist ja eine sehr eigene Art und Weise, Rad zu fahren, dann, oder?
Cyclocross ist querfeldein, wer das kennt. Das ist so wie Cross Country, nur auf einem Rennrad mehr oder weniger, mit ein bisschen breiteren Reifen. Sehr wilde Sportart, sehr technische Sportart. Und das ist eigentlich erst in den letzten Monaten gekommen, seit Cyclocross im Raum steht, olympisch zu werden. Das ist erst seit 1-2 Monaten steht das im Raum. Und 2030, nämlich bei den Winterolympischen Spielen. Das heißt, ich würde dann dort am Start stehen als Doppel-Olympiasieger, amtierender im Radfahren dann. Also im Snowboard, aber ich würde dann am Rad an der Startlinie stehen. Und das ist schon ein sehr großes Ziel. Und wie ich anfangs gesagt habe, ich brauche sehr große Ziele, um mich zu motivieren. Und das wäre ein riesen Ziel. Und da bin ich jetzt schon ganz kribbelig und da reden wir jetzt schon die ganze Haut auf und da freue ich mich jetzt schon wie ein kleines Kind, wenn das klappen würde.
Sie haben es gerade gesagt, Cyclocross steht ebenso wie Crossrunning vor der Aufnahme in das Olympische Programm für die Winterspiele 2030, während gleichzeitig der Parallel-Riesenslalom seit vergangenem Herbst auf der Watchlist vom IOC bezüglich des Verbleibs steht. Mhm. Was würden Sie denn dem IOC empfehlen, um damit die Sendung jetzt abzuschließen?
Ich würde den IOC empfehlen, dass er ganz genau hinschaut auf diese Sportart, die grandios ist, die weltweit gefahren wird. Der Jake Burton, der das Snowboard erfunden hat, das war die erste Disziplin, die damals gefahren sind. Und Karfen ist einfach was Wunderbares, was Eigenständiges auch. Wir sind jetzt nicht, wir machen nicht Tricks beim Big Air und dann beim Slopestyle wieder und so, sondern wir sind eine eigenständige Sportart. Wir kennen uns gar nicht als Disziplin sehen des Snowboard-Sports. Wir sind eine eigene Sportart. Und ich bin sehr auf der Seite, dass das olympisch bleibt.
Benjamin, es hat großen Spaß gemacht mit Ihnen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es hat große Freude bereitet. Zum Schluss unserer Sendung gibt es wie immer den Eintrag in unser Gästebuch der Riesen. Bitteschön. Gerne einen kurzen Eintrag auf diese Seite.
Jawohl. Fertig.
So, bitte einmal vorlesen, was drin steht.
Wie idyllisch kann der Prater sein? Weil es der Prater, es ist kein Mensch da und es ist ein schöner Sommertag in Wien, es ist kein Nebel und es ist richtig geil. Und ja, danke, ich komme wieder. Benny Karl.
Herzlichen Dank, dass Sie da waren heute bei uns im Wiener Riesenrad. Hat große Freude bereitet, ich hoffe Ihnen auch.
Ja.
Und meine Damen und Herren, schön, dass auch Sie wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal.